NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. März 1519. Der Geburtstag des französischen Königs Heinrich II.
Was tut ein junger Mann, wenn er mit seiner jungen Gattin einfach nicht zurechtkommt? Gar nicht selten flieht er in die Arme ihrer reiferen Cousine, wie zum historischen Exempel Frankreichs König Heinrich II. 14 Jahre alt war Henri, als er am 28. Oktober 1533 mit der genauso jungen Florentinerin Katharina von Medici verheiratet wurde. Nur der zweite Sohn, König Franz I., war er und somit nicht Thronanwärter. Dennoch war diese Hochzeit politisch bedeutsam. Gewiss war Katharina keine florentinische Grazie. Dafür war sie aber die Nichte Papst Leos X. und die Cousine seines Nachfolgers Papst Clemens VII. Die päpstlich verheißene Mitgift reichte aus, um den ruinierten französischen Staatshaushalt zu sanieren. Vor allem war diese Hochzeit Unterpfand eines militärischen Bündnisses mit dem Papst, durch das sich Frankreich von der Umklammerung durch die Habsburger, durch das Reich und durch Spanien zu befreien hoffte. In Marseille fand die Hochzeit der beiden 14-Jährigen statt. Auf der päpstlichen Staatsgaleere fuhr die junge Braut hochfeierlich in den Hafen ein. Um die Franzosen das Kochen zu lehren, brachte sie 40 italienische Köche mit. Das mehrwöchige Fest gipfelte in einem märchenhaften Maskenball, an dessen Ende König und Papst persönlich dem jungen Paar ins Brautgemach folgten. Als offizielle Zeugen beim Vollzug der Ehe. Das war wichtig, weil jede Ehe, solange sie nicht leibhaftig vollzogen war, für ungültig erklärt werden konnte. Er habe alles bis zum Letzten beobachtet, beteuerte König Franz I. danach, und es sei alles wirklich vollzogen. Papst Clemens VII. Äußerte sich wolkiger, die beiden Teenies seien miteinander glücklich gewesen. Hat der König von Frankreich wirklich präzis hingeschaut? War der Papst in diesem Falle wirklich unfehlbar? Zweifel daran sind erlaubt. Mehr als 10 Jahre nämlich wird diese Ehe kinderlos bleiben. 10 Jahre, in denen sonst viel geschah. Zuerst starb Katharinas Cousin, Papst Clemens VII. Sein römischer Nachfolger weigerte sich, die hoch und heilig versprochene päpstliche Mitgift auszuzahlen. Diese Braut, seufzte der König von Frankreich, hat man uns nackt geliefert. Noch weniger gefallen an der nackten Braut fand sein Sohn, der Bräutigam selbst. Vor dem ganzen Hof wandte Henri seine Neigung unverhohlen ihrer französischen Cousine zu, Diana von Poitiers. Das erregte deshalb großes Aufsehen, weil die angebetete Cousine 20 Jahre älter war als die verschmähte Gattin und somit auch 20 Jahre älter als er selbst. Aber war denn Diana wirklich, wie alle Welt behauptete, Heinrichs Mätresse? Sagen wir es französisch. Diana von Poitiers war Heinrichs Maîtresse im ursprünglichen Wortsinn. Sie war seine Gebieterin, seine Confidante, die Frau, der er sich ganz anvertraute. Groß war Dianas Einfluss bereits auf seinen Vater, König Franz I. Sie war es gewesen, die zur Allianz mit dem Papst und deshalb auch zu Heinrichs Heirat mit Katharina geraten hatte. Als kleinen Knaben schon hatte sie ihn betreut. Nach der französischen Niederlage in der Schlacht bei Pavia, als Henri mit seinem älteren Bruder François 4 Jahre lang als Geisel in spanische Gefangenschaft gehen musste, war es Diana von Poitiers, die ihn ins Exil begleitete und ihm zum Abschied, so wird bezeugt, einen mütterlichen Kuss auf die Stirn gedrückt hat. 1536 starb François, sein älterer Bruder. Heinrich wurde Kronprinz. Am Hof mehrten sich die Stimmen, die seine Ehe mit Katharina nun doch für nicht vollzogen und somit für ungültig erklären wollten. Zu wichtig wurde es für den Fortbestand der Dynastie, dass der Thronfolger einen Sohn bekam. denn Katharina wurde weiterhin nicht schwanger. An ihm liege das nicht, beteuerte Heinrich. Im jüngsten italienischen Krieg sei es ihm gelungen, eine uneheliche Tochter zu zeugen. Wahrscheinlich wäre Katharina wirklich verstoßen worden, hätte sich nicht dem Zeugnis von König und Papst eine glaubhaftere Autorität entgegengestellt. Das war der Leibarzt des Kronprinzen, der Dr. Jean Fernel. Es liege durchaus an Henri, bezeugte der Arzt. Zwar sei der künftige König von Frankreich nicht unfruchtbar, doch leide er an einer Missbildung des Geschlechtsglieds, welche die Fortpflanzung ungemein erschwert. Sie heißt Hypospadie. Während die Harnröhre normalerweise bis zur Spitze des männlichen Glieds führt, öffnet sie sich bei dieser Missbildung weit vorher unterhalb des Glieds. Mit diesem Defekt kommen etwa 2 von 1000 Buben zur Welt. Er ist heute operierbar, doch bleibt der Eingriff riskant. Dass über Hypospadie kaum gesprochen wird, liegt daran, dass die Missbildung von Betroffenen meist als entwürdigend empfunden wird. Die stolze Freude kleiner Knaben, noch den dicksten Baum im hohen Bogen anzupinkeln, bleibt ihm versagt. Später erweist sich der Geschlechtsverkehr als höchst mühselig und unerfreulich. Diana von Poitiers muss früh um Heinrichs Missbildung gewusst haben. Umso unwahrscheinlicher ist es, dass diese höchst aufmerksame, intelligente, auch schon reife Frau über die innige Zärtlichkeit hinaus den eigentlichen Geschlechtsverkehr mit ihm gesucht hätte. Im Gegenteil war sie es, die Heinrich riet, Katharina nicht zu verstoßen, sondern sie nachts häufiger zu besuchen. Und sie besorgte dem glücklosen Ehepaar alle denkbaren Bio-Kräuter gegen Unfruchtbarkeit. Nicht so viel von Bio-Kräutern, hielt Heinrichs Leibarzt. Trotz seiner Behinderung sei der Kronprinz durchaus zeugungsfähig, befand Dr. Fernel, vorausgesetzt, er erfülle seine eheliche Pflicht more ferrarum. Nach Art wilder Tiere, heißt das wörtlich übersetzt, ist aber, wie uns Google lehrt, gar nicht so wild, wie es klingt. More ferrarum jedenfalls kommen jetzt die Kinder nur so hintereinander hergepurzelt, in 14 Jahren 10. Mit ihrer Erziehung freilich betraut Heinrich nicht seine Gattin Katharina, sondern seine Geliebte Diana von Poitiers. Seit er 1547 König geworden ist, besucht er Diana täglich mehrfach, um mit ihr alle persönlichen und alle politischen Fragen des Königreichs vertrauensvoll zu besprechen. Etwa 8 Stunden, schätzt der kaiserliche Gesandte, verbringe Heinrich jeden Tag bei Diana. Ihr schenkt er die unschätzbare Sammlung der französischen Kronjuwelen und dazu Chenonceau, das schönste Schloss an der Loire. Unser König, hieß es im französischen Volk, hat 3 Leidenschaften. Diana von Poitiers, die Jagd und das Turnier. 3 Leidenschaften? Im Grunde alles nur eine Leidenschaft, Diana. Nichts verband die beiden so wie die Lust, gemeinsam auf die Jagd zu reiten. Diana war ja die antike Göttin der Jagd. Auch Diana von Poitiers wird von den zeitgenössischen Malern als Jagdgöttin dargestellt. Wie aber war es mit den Turnieren? Im Wechselspiel der Allianzen verheiratet Heinrich II. 1559 seine Tochter Elisabeth mit König Philipp II. Von Spanien. Zu dieser Feier veranstaltet er mitten in Paris ein prachtvolles Turnier und kündigt an, er werde selber zum ritterlichen Zweikampf antreten. Dass der König unverletzt aus dem Turnier hervorgehen musste, war von vornherein klar. Deshalb wurde der Kampf als Joust veranstaltet, das heißt, die beiden fochten über eine Schranke hinweg, auch kämpften sie mit stumpfen Waffen. Überdies war es einer seiner treuesten Gefolgsleute, der junge Graf von Montgomery, der gegen Heinrich antrat. In der Ehrenloge Königin Katharina von Medici, neben ihr, geschmückt mit den Kronjuwelen, Diana von Poitiers. Wie erbleichte Katharina, als ihr Gatte in die Arena einritt. Es war nämlich Tradition, dass ein Ritter zum Zweikampf in den Farben seiner angebeteten Dame antrat. jetzt vor den gekrönten Häuptern aus ganz Europa, vor allem Volk, mitten in Paris, trat der König von Frankreich nicht für seine Gattin an, sondern in den Farben seiner Geliebten, Diana von Poitiers. Mit versteinertem Gesicht verfolgte die Königin den Zweikampf. Dass er zu verlieren hatte, wusste Heinrichs Gegner Montgomery von vornherein. Doch dann geschah das Unvorhersehbare. Montgomerys Lanze zerbrach und sein Pferd bäumte sich so, dass sein Splitter der Lanze durch einen Spalt des Visiers des Königs drang und sich tief durch das Auge hineinbohrte in Heinrichs Gehirn. Unter unsäglichen Qualen ist König Heinrich II. 10 Tage später, erst 40 Jahre alt, gestorben. Auf das sich erfülle jener düstere Vers, in dem Nostradamus prophezeit hatte, dass, wörtlich, ein junger Löwe in goldenem Käfig gegen einen alten Löwen antreten und ihm die Augen ausstechen werde. Königin Katharina glaubte an Nostradamus. Heinrichs grausamer Tod war die Strafe des Himmels für die letzte und schlimmste der vielen Demütigungen, die ihr ein liebloser Gatte zugefügt hatte. Und es wird die Stunde der Rache schon ganz erfüllt von ihrer neuen Würde als werdende Königin-Witwe, schlägt sie Heinrich seine letzte Bitte ab, auf dem Sterbebett von Diana besucht zu werden. Dann verbannt sie die Rivalin vom Hof. Zu diesem Zeitpunkt, als Heinrich mit 40 starb, war Diana allerdings schon 60. Mit dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit hat sie sich abgefunden und sich zurückgezogen in ihr Château d'Anet, ein kleineres Renaissance-Schloss, das Heinrich in den Tagen der Liebe eigens für sie gebaut hatte. Fern von allen Machtkämpfen hat Diana von Poitiers dort noch ein paar schöne Jahre verlebt. Und Katharina von Medici. Bisher war es Sitte gewesen, dass Frankreichs Königinnen ganz in Weiß um ihren Gatten trauerten. Katharina bricht mit dieser Tradition. Bis zu ihrem Lebensende, gibt sie bekannt, werde sie sich nur noch schwarz kleiden. Manchen kam die schwarze Königin-Witwe vor wie eine antike Rachegöttin. 24. August 1572, die Bartholomäusnacht, das blutige Pogrom gegen die französischen Protestanten. Ganz in Schwarz tritt Katharina Medici aus dem Palast des Louvre. Voll kalter Rachelust lässt die Italienerin aus päpstlichem Geblüt ihren Blick schweifen über die Berge von protestantischen Leichen auf den Straßen von Paris. Das ist das überlieferte Bild. Die Wirklichkeit ist es nicht. Als Königin-Witwe, als Regentin, als allmächtige Königin-Mutter war Katharina von Medici den Protestanten ungleich günstiger gesonnen als zuvor Heinrich II. Selbst. Vergeblich hat sie auch versucht, dem nächtlichen Massaker in Paris Einhalt zu gebieten. Doch mächtiger als die Wirklichkeit wirkt nach Pogromen stets das Bild, heute als Video, damals in Öl gemalt. Ins Bild und somit ins historische Gedächtnis eingehen wird Katharina von Medici als die grausame Tragödin der Bartholomäusnacht, als la grande criminelle, la veuve noire, die schwarze Witwe König Heinrichs II.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an König Heinrich II., der heute vor 500 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.